Das ist der Podcast Ein nimm Tee mit, dem Podcast für Tee und Genuss von Teek Schwendtner. Schön, dass du da bist.
Herzlich willkommen zur dritten Folge aus Staffel 2 unseres Podcasts Ein nimm Tee mit. Wir sind in Staffel 2, wie gerade schon erwähnt, und ich freue mich, dass wir schon die 15. Folge unseres Podcasts aufnehmen dürfen. Ich befinde mich, wie in der Regel, in unserem Büro in Meckenheim. Wir haben auch die eine oder andere Folge ja schon außerhalb aufgenommen. Es kommt da auch noch eine. Teaser. Da werden wir auf der diesjährigen Dienstreise eine Live-Folge machen, beziehungsweise eine externe Folge. Aber ich bin im schönen Meckenheim. So, und wenn ihr euch da draußen wundert, wo zum Geier liegt eigentlich Meckenheim? Die Frage kriegen wir tatsächlich relativ häufig, vor allen Dingen von Teehändlern aus Hamburg und Bremen, denn da sind ja die meisten Teehandelsunternehmen angesiedelt. Aber auch für alle Norddeutschen hier unter uns, Meckenheim ist eine ca. 25.000 Einwohner starke Kreisstadt im Rhein-Sieg-Kreis und gehört zum Regierungsbezirk der Stadt Köln. Warum betone ich das so ausdrücklich? Das hat nämlich einen Hintergrund, denn in dieser Folge beschäftigen wir uns mit einem für unsere Verhältnisse hyperregionalen Produkt, nämlich unserer Meckenheimer Apfelminze. Die wird auf jeden Fall heute Gast in unserem Podcast sein. Und da unsere Meckenheimer Apfelminze natürlich nicht für sich sprechen kann, ne, man kann ihr wunderbar beim Wachsen gerade zusehen, es ist wunderbares Frühlingswetter draußen. Aber ich könnte jetzt das Mikro an das Minzfeld halten. Da passiert nicht viel, außer ein bisschen Minzrascheln und der Wind und vielleicht hier und da noch irgendwo ein Vögelchen. Habe ich mir wieder einen Gast bzw. eine Gästin eingeladen. Ich weiß gar nicht, ob Gästin die korrekte weibliche Form ist. Das klären wir vielleicht gleich. Ich freue mich jedenfalls heute auf Katharina Luhmer. Sie ist wissenschaftliche Assistentin am INRES Nachwachsende Rohstoffe der Uni Bonn. Sie leitet die Arbeitsgruppe Arznei, Gewürz- und Aromapflanzen. Ihre Forschungsschwerpunkte insbesondere auf grundlegende Fragen zur Anbauoptimierung und Qualitätssicherung. Außerdem ist sie wissenschaftliche Koordinatorin am Campus Klein-Altendorf, einem der drei Außenlabore der Landwirtschaftlichen Fakultät. Hier werden zahlreiche Versuche der universitären Institute sowie kooperierender Forschungseinrichtungen durchgeführt. Herzlich willkommen, Katharina.
Ja, schön, dass ich da sein darf. Hallo.
Was für eine Einleitung, oder? Das,
ja, man mal so, also hast schon alles gesagt.
Wenn man mal so hört, was man eigentlich alles den ganzen Tag macht, oder?
Ja, richtig. Schon vielseitig auf jeden Fall.
Also bei uns ist das ja ein bisschen einfacher, ne? Auf die Frage, was machen wir so den ganzen Tag, antworten wir meistens mit, wir gießen heißes Wasser über trockene Pflanzenteile und warten 5 Minuten. Das wäre unsere Jobbeschreibung. Und ab und zu machen wir dann auch einen Podcast, das gehört auch dazu. Liebe Katharina, ganz zu Anfang die wichtigste Frage, hast du einen Tee und wenn ja, was hast du in deiner Tasse?
Ja, ich habe tatsächlich mir einfach eben ein paar Stücke Ingwer und Zitrone in mein Wasser getan, weil ich noch so ein bisschen Reste einer Erkältung habe und dachte, das ist vielleicht eine gute Idee.
Da hast du bestimmt unsere letzte Folge gehört mit Professor Grönemeyer und Friederike Grönemeyer. Die hat nämlich auch ganz, ganz viel über Abwehrkräfte und Ingwer und Erkältung und Kräutertee gesprochen. Ganz viele Dinge erzählt, die ich überhaupt gar nicht wusste. Aber schön, dass du es trotz Erkältung zu uns geschafft hast. Man hört es übrigens nicht. Und ja, ich habe auch mir natürlich einen Tee aufgegossen. Ich habe mir gerade wirklich die letzten Reste aus der Teedose zusammengesucht, denn offenbar ist der bei uns hier im Büro sehr beliebt. Ich habe unseren Trendtee Cookies and Cream, also einen Schwarztee mit Keks- und Sahne-Geschmack. Den habe ich nicht nur gemacht, weil ich ihn erfunden habe, sondern weil ich ihn wirklich total lecker finde. Und wir haben jetzt gerade nachmittags zum Zeitpunkt der Aufzeichnung. Und statt einem Nachtisch gieße ich mir hier einfach mal Cookies and Cream in die Tasse. Vielleicht hilft das über dieses Sweet Craving hinweg. Wo sitzt du, Katharina? Campus Klein-Altendorf, habe ich gerade schon in der Einleitung gesagt. Für alle ZuhörerInnen, die Meckenheim nicht kannten, die wissen jetzt Bescheid, es liegt irgendwo im Großraum Köln, Rhein-Sieg-Kreis. Und wo genau ist da jetzt der Campus Klein-Altendorf angesiedelt?
Ja, der Campus liegt eigentlich zwischen Meckenheim und Rheinbach. Das ist dann die nächste Stadt dahinter. Und es gehört zwar zur Uni Bonn, aber weil wir ein landwirtschaftliches Versuchsgut sind, können wir das nicht in der Innenstadt machen und sind deswegen da in Meckenheim. und haben da eben auch viele Ackerflächen und Gewächshäuser, so dass wir da gut pflanzenbauliche Versuche vor allem machen können.
Das heißt, man kann nicht einfach den Bonner Hofgarten, hinten die große Parkanlage hinter der Universität, einfach umgraben und irgendwie ein paar Feldversuche machen, sondern man braucht schon wirklich Außenfläche.
Ja, genau, das könnte man machen, aber dann wäre das wirklich nur ein kleiner Teil von Dingen, die man da umsetzen kann. Denn der Vorteil hier in der Nähe von Meckenheim ist einfach, dass wir wirklich da 180 Hektar haben, die nicht alle immer mit Versuchen belegt sind, aber ein Großteil eben schon. Und das ist einfach für viele Institute in Bonn dann der Vorteil, da hinkommen zu können und eben Sachen auszuprobieren.
Also 180 Hektar, da fehlt mir gerade so ein bisschen die Vorstellung. Wie groß ist das? Also kann ich da innerhalb von 10 Minuten durchspazieren oder ist das wirklich schon eine ordentliche Menge?
Das ist schon eine Menge. Beim Tag nur auf eine Tür, da fahren wir auch immer mit Traktoren und Besucheranhängern herum und das dauert dann schon auch mal eine Stunde. Also da haben wir auch noch nicht alles gesehen. Man kann sich da schon eine Weile beschäftigen und deswegen sind da auch sehr viele Mitarbeiter mit involviert, um das alles zu handeln.
Das klingt aber wirklich nach einer großen Aufgabe, die die Uni Bonn da sich angelacht hat. Aber sie ist ja auch weithin bekannt eben für die Agrartechnische Fakultät. Du bist aber auch bereits in einem landwirtschaftlichen Betrieb aufgewachsen, wenn ich das richtig erinnere.
Ja, richtig. Das war ein großes Glück für mich. Das habe ich immer sehr genossen, da so direkt vor der Tür eigentlich als Kind schon einen riesigen Spielplatz zu haben. Und ich habe das nie verstanden, dass ich in den Kindergarten muss, denn ich konnte mich ja zu Hause schon so viel bewegen und Sachen ausprobieren. Und da haben mich meine Eltern auch im Gegensatz zu der Generation vorher, die viel, viel auch mitarbeiten musste, konnte ich mir eher die spaßigen Sachen aussuchen und habe das eigentlich immer sehr positiv abgespeichert mit den Pflanzen, aber auch vor allem mit den Tieren, mit den Kühen und Hühnern und so, mich zu beschäftigen und vor allem viel draußen zu sein. Das bin ich heute auch immer noch sehr gerne.
Also Kühe und Hühner, was waren so andere Produkte, die ihr hergestellt habt oder die ihr angebaut habt?
Ja, genau, weil es ein Biohof ist, machen wir so ein bisschen von allem etwas. Also wir, das ist eigentlich momentan mein Bruder, der das Ganze von meinem Vater übernommen hat. Und besteht aus verschiedensten Ackerkulturen, die Getreide betreffen, aber auch Futterpflanzen eben für die Kühe, die dann eben für die Mutterkuhhaltung da sind. Das heißt, da geht es um die Fleischproduktion. Und es gibt dann eben auch noch verschiedenste, wir hatten früher auch Kartoffeln, mittlerweile sind es dann eher doch die Getreide oder auch mal Erbsen, verschiedenste Sachen, die dann für die Tiere oder aber auch für die Ernährung genutzt werden.
Wer kam denn auf die Idee, das Ganze im Bioanbau zu machen? Weil das ist ja schon durchaus aufwendiger als jetzt die konventionelle Landwirtschaft.
Ja, genau. Das für mich, ich bin damit aufgewachsen, war das immer die normale Landwirtschaft. Aber
sollte es ja auch oft sein, das stimmt.
Genau, aber das lag daran, dass mein Vater schon in den 80er Jahren meinen Opa dazu bewegt hat, das alles umzustellen. Das war wirklich schon auch sehr früh. Das heißt, das Ganze geht schon sehr lange so. Und der Bioanbau ist eigentlich für mich das Spannende auch daran, dass es wirklich um diesen Kreislaufgedanken geht, dass man eben die Fläche nutzt für um Produkte anzubauen, aber auch um Gras für die Kühe bereitzustellen, die dann wieder Mist produzieren und der wird dann wieder als Dünger verwendet, so dass man eben nicht so angewiesen ist auf externen Input von Düngern und Pflanzenschutzmitteln. Also dass alles möglichst auf dem Betrieb selber produziert und wiederverwendet werden kann. Und das machen wir auch immer noch so. Das heißt, das ist so der Grundgedanke dabei und dabei braucht man natürlich auch dann immer, muss man ein gutes Augenmerk auf den Boden legen, dass man die Bodenfruchtbarkeit im Blick behält langfristig, damit das auch so funktioniert und man eben nicht externen Input noch dazu braucht.
Also du hast dich ja auch bewusst dann für einen Berufsweg in der Landwirtschaft entschieden. Du hättest ja auch eigentlich in der Nähe von Bonn auch zum Beispiel Politikwissenschaften studieren können. Wäre jetzt der Bonner Historie geschuldet auch ziemlich naheliegend gewesen, aber wie kam es, dass du Landwirtschaft gewählt hast?
Ja, genau. Also ich hatte durchaus auch andere Interessen in der Schule. Hat mir zwar immer schon Biologie Spaß gemacht, aber ich hatte auch irgendwie eine Affinität zu Sprachen und war da auch gar nicht so abgeneigt, in die Richtung zu gehen. Und Landwirtschaft direkt zu studieren, fand ich auch viel zu naheliegend und habe dann erstmal nochmal 2 Semester was anderes gemacht, Biogeowissenschaften in Koblenz studiert und dann aber irgendwie doch gemerkt, dass ich da eine eindeutige Prägung habe und bin dann zurück nach Bonn und habe mich da eben dann erstmal den Bachelor eingeschrieben, dann den Master gemacht und noch die Promotion angeschlossen und bin jetzt immer noch an der Uni Bonn.
Und wie muss ich mir deinen Arbeitsalltag vorstellen? Also du wachst morgens auf und fütterst die Hühner und dann zwischendurch, weiß ich nicht, guckst du mal auf die Felder, ob das alles wächst, was deine Studierenden da anbauen, oder ich habe so gar keine Vorstellung,
was ja, genau.
Du so den ganzen Tag machst.
Mein Tag startet immer um 5.30 Uhr, dann kümmere ich mich erstmal um die Pferde, das ist aber mein Hobby, und dann fahre ich zur Arbeit und die beginnt dann immer um 7:30 und ja, das ist, zum Glück ist jeder Tag anders. Es gibt sehr, sehr unterschiedliche Dinge, die ich da mache. Ich habe ja vor allem auch den Job als Wissenschaftlerin. Das bedeutet, da sind vor allem die Forschungsprojekte der Hauptbestandteil meiner Arbeit. Das bedeutet, wir machen viel im Bereich Arznei- und Gewürzpflanzen, werben da Projekte ein, führen die durch, werten die aus. Und das Ganze dann natürlich auch mit verschiedenen Studierenden, die ihre Abschlussarbeiten oder Doktorarbeiten schreiben. Und da ändern sich die Themen dann natürlich auch immer, je nachdem, welche Projekte gerade gemacht werden. Und auch, ja, die Abschlussarbeiten beschäftigen sich mit unterschiedlichsten Fragestellungen. Und dann kommt dazu eben, dass ich auch noch Vorlesungen halte und Seminare mache. Also der Bereich Lehre ist auch noch ein relativ großer Aspekt. Und weil ich zwei halbe Stellen habe, ist das nur die eine Hälfte. Und die andere Hälfte, da ja, koordiniere ich die Versuchsaktivitäten am Campus Kleinaltendorf, weil eben der Campus jetzt nicht nur für die Arzneipflanzen da ist, sondern es kann quasi jeder, der an der Bonner Uni ein pflanzenwissenschaftliches Experiment machen möchte, kann dorthin kommen und dort eben auf dem Feld oder dem Gewächshaus Experimente machen. Und ich versuche das dann zwischen den Technikern der Betriebsleitung und den Wissenschaftlern eben zu koordinieren, wie, wo, was dann gemacht wird.
Also wir haben im letzten Podcast ja auch schon mit der Friederike Grünemeyer darüber diskutiert, dass häufig Arzneipflanzen und Lebensmittel, Kräuter, ja, so ein bisschen Hand in Hand gehen, dass also da die Grenzen wirklich fließend sind. Minze zum Beispiel ist auch so ein typisches Kraut, das wird hier ganz, ganz viel auch in zum Beispiel Erkältungsarzneien verwendet. Wir verkaufen Minze allerdings als leckeren Kräutertee. Wie ist denn da so der Bedarf oder wie ist generell die Aufteilung in Deutschland? Ich weiß, es gibt sehr viel Kräuteranbau, zum Beispiel im Süden der Republik gibt es extrem viel Kräuter, aber ganz, ganz viel davon geht meines Wissens nach auch direkt in die Arzneibranche und da haben wir als Lebensmittelhersteller gar nicht so wirklich was von, sondern ganz viele Kräuterbetriebe hier machen daraus zum Beispiel Erkältungsmedizin, oder wie ist das in deinem Verständnis?
Ja, das ist richtig. Und es ist meiner Meinung nach auch schwer, das so direkt zu trennen, weil man aus einer Pflanze eben auch mal ein Arzneimittel machen kann oder es mal als Lebensmittel nutzen kann. Es ist jetzt nicht nur die Minze ein Lebensmittel oder nur ein Arzneimittel. Es geht eben beides. Und deswegen, ist es schon so, dass ich glaube, aus den statistischen Zahlen doch das meiste als Lebensmittel verwendet wird und die pharmazeutische Nutzung eben nur ein Teil davon ist, aber viel wird da eben auch importiert. Das heißt, es ist so eine Mischung aus allem und so eine ganz klare Grenze, was ist Arznei, was ist Gewürz, was ist Aromapflanze, da gibt es ja verschiedenste Begriffe, ist auch einfach schwer zu setzen.
Was ist denn in Deutschland schwieriger? Ist denn der Bioanbau hierzulande leicht? Oder also haben wir zum Beispiel genügend Regen, haben wir gute Böden dafür? Oder ist der Bioanbau hierzulande eher mit großen Herausforderungen verbunden? Also wenn wir jetzt mal so auf den Kräuterbereich schauen, ganz, ganz viele unserer Kräuter, die wir in unseren Geschäften und online verkaufen, kommen aus Österreich, da wo sie auch angebaut werden. Es gibt natürlich Ausnahmen wie Ingwer, den holen wir zum Beispiel aus Myanmar oder aus Vietnam. Das Lemongrass stammt aus Thailand, der Zimt kommt aus Sri Lanka, also ne, da, wo die Kräuter ursprünglich herkommen. Aber ich habe immer das Gefühl, wenn ich so jetzt im Frühling durch die ganzen Gartencenter laufe, eigentlich müsste hier doch fast alles wachsen, oder?
Ja, das stimmt schon irgendwie, weil gerade sowas wie Minze, das ist einfach eine sehr robuste Pflanze, die kommt mit vielen verschiedenen Bodenverhältnissen zurecht. Aber es ist immer ein Unterschied, ob man davon drei Pflanzen im Garten hat oder ein ganzes Feld voll, denn da gibt es schon vor allem die Herausforderung des Unkrautwachstums. Denn wir haben zwar hier auch gerade in Meckenheim und der Umgebung sehr gute Böden und auch eigentlich eine gute Nährstoff- und Wasserversorgung, aber das findet das Unkraut eben auch. Und da muss man dann schon sehr, sehr viel Arbeit und häufig dann auch viel Handarbeit noch reinstecken, dass das dann wirklich hinterher auch nur das Produkt ist, was man haben möchte, hinterher im Tee. Insofern ist das, würde ich sagen, schon die größte Herausforderung, das so ja, sauber, sage ich mal, hinzukriegen, um eben ja qualitätsvolle Produkte auch am Ende zu haben.
Lass mich raten, Handarbeit macht nachher das Kraut auch nicht unbedingt günstiger, oder?
Richtig, weil ja klar, die menschliche Arbeitskraft ist einfach teuer, gerade in Deutschland, und das ist auch mit so einer der Hauptfaktoren, weswegen das so aufwendig ist und auch nicht jeder macht. Also da muss man schon auch eine gewisse Leidenschaft für haben, das machen zu wollen.
Also es ist wirklich noch so Hands-on-Arbeit. Ne? Also das heißt, ich ziehe hier meine Arbeitshose an, ne? meine wetterfesten Stiefel und gehe raus aufs Feld und hole dann die Beikräuter raus.
Ja, richtig. Also es gibt auch Möglichkeiten, das maschinell zu machen. Also es gibt Unkrauthacken oder auch Striegel. Da gibt es auf jeden Fall Verfahren, aber die erwischen meistens nicht alles. Und je nachdem, was man dann für eine Fläche hat oder was es auch für ein Jahr ist, das ist dann vielleicht noch die zweite Herausforderung, dass einfach das Wetter sich heutzutage auch noch immer unvorhersehbarer verhält und in manchen Jahren einfach zu viel Wasser da ist, in manchen ist es zu trocken. Und das wirkt sich eben auch alles auf das Wachstum der Pflanzen aus und auf den Einsatz, den man dann machen muss, um das Ganze dann doch ja erntbar zu machen.
Also wenn ich mir jetzt mal gerade auf unserer Webseite die Produktseite unserer Meckenheimer Apfelminze, die Nummer 1119, anschaue, dann ist die gerade ausverkauft. Und das kann natürlich zweierlei bedeuten. Entweder sie ist nicht mehr verfügbar, weil ihr keine Lust mehr habt, die anzubauen, oder sie ist nicht verfügbar, weil sie schon ausverkauft ist, bevor die neue Ernte da ist. Und das ist für mich ein ganz tolles Zeichen, denn die Meckenheimer Apfelminze ist ja schon doch ein deutliches Stück teurer als die reguläre Apfelminze. Und seit Anbeginn unseres Projektes ist es so, dass wir wirklich kein einziges Jahr hatten, wo wir mit den Beständen ausgekommen sind. Also eigentlich auch eine schöne Wertschätzung. Aber gehen wir mal einen Schritt zurück. Meckenheimer Apfelminze. Du bist ja, oder deine Familie ist ja seit Anbeginn involviert in dieses Projekt. Erzähl doch mal ein bisschen, wie es dazu gekommen ist.
Ja, also es hat für mich eigentlich erst zu so einem zweiten Schritt angefangen. Ich weiß aber, dass an der Uni ein Projekt stattgefunden hat, bei dem verschiedenste Minzen getestet werden sollten. Ich glaube, das war eine Masterarbeit, die das dann auch im Feld mal ausprobiert hat, verschiedenste Apfelminzherkünfte anzubauen und zu beobachten, wie die sich verhalten, was auch den Ertrag betrifft, die Krankheitsanfälligkeit. Und ich glaube, bei euch kam dann die Sensorik noch mit ins Spiel. Und als dann quasi schon feststand, welche Apfelminze da irgendwie die beste ist, dann wurden Anbauer gesucht. Und da ich den Campus Klein-Altendorf auch schon länger kenne und dort auch ja die Kollegen von unserem Bauernhof eben wussten, wurden wir angesprochen, ob wir uns nicht vorstellen könnten, mal in den Kräuteranbau einzusteigen, was für uns auch totales Neuland war zuerst mal. Also da sind wir dann auch das erste Mal mit in Berührung gekommen.
Genau, ich habe das gerade nochmal, also in Vorbereitung auf diesen Podcast, die meisten meiner KollegInnen wissen, dass ich mich nie auf irgendwas vorbereite, aber das muss ich wirklich nochmal nachschauen. 2016 war wirklich der Startpunkt für dieses Projekt, das ist also schon 9 Jahre her, das ist ganz schön lange, und da gab es eine Studentin, die Annika Höller. Und die hat an der Uni Bonn ihre Abschlussarbeit zum Thema Minzselektion geschrieben. Und da ging es darum, eine passende Minzsorte für das Rheinland ausfindig zu machen. Die hat sich dann verschiedene Saatgut besorgt aus verschiedenen Gegenden dieser Welt und hat dann ihre Parzelle bekommen. Dann waren wir auch natürlich auf dem Feld und haben das mit begleitet, wie das so wächst. Und an den Anlagen vom Campus Klein-Altendorf wurde dann die Ernte versuchsweise getrocknet und wir haben dann hier in der Meckenheimer Zentrale die sensorische Prüfung übernommen. Das heißt, wir haben dann unsere Tea-Taster dazu aufgefordert, einmal die Minzen alle zu probieren, um zu schauen, das ist ja schön und gut, wenn diese eine Minze hier wunderbar wächst, aber vielleicht schmeckt die ja gar nicht. Und genau diese Balance zu finden zwischen, die wächst hier gut und die schmeckt auch noch lecker. Und für alle, die von weiter weg kommen, also alle quasi ab Bonn aufwärts, die Meckenheim nicht wunderbar kennen, die wissen vielleicht nicht, dass Meckenheim ein ganz bestimmtes Obst in seinem Stadtwappen oder zumindest im Logo hat, nämlich das ist der Apfel. Also in und um Meckenheim gibt es unglaublich viel Apfelanbau. Und so kamen wir damals mit der Annika zusammen zu der Überzeugung, eigentlich wäre es doch super, wenn wir keine normale Pfefferminze, Menta piperita, anpflanzen, sondern die Apfelminze, weil das würde einfach wunderbar zu Meckenheim passen. Ich weiß jetzt nicht, ob alle ZuhörerInnen in Berlin und Hamburg das auch so sehen, wenn sie an Meckenheim denken, dass sie an Apfel denken, das wage ich mal zu bezweifeln. Aber für uns war diese Thematik so richtig rund. Ja, und dann haben wir nachher eben zusammen mit der Hanna Blum, die kennst du ja auch, einfach beschlossen, das wäre viel zu schade, wenn diese Abschlussarbeit jetzt irgendwo in einem Dokument endet und dann war es das. Und so kam dann eben der Wunsch auf, dann lass uns das doch irgendwie hier zu einem marktreifen Produkt bringen, das wäre so schön. Und ja, dann weiß ich gar nicht genau, wie ihr da reingekommen seid. Also man hat euch einfach gefragt und ihr habt gesagt, jo, machen wir.
Ja, also Hanna hat gefragt, die ist einfach sehr, sehr gut vernetzt und das war ja einfach dann irgendwie, hat sie da ins Schwarze getroffen, weil wir alle gerne was Neues machen und experimentieren und irgendwie da ja gleich dachten, das könnte vielleicht auch zu uns passen.
Und dein Vater war ja auch, also eigentlich wollte er, glaube ich, das kann ich mir anfangen. Ne? Also eigentlich ist das ja, also ja. Eine Kulturpflanze, also mit Kräutern hattet ihr ja damals gar nichts am Hut, oder?
Ja, genau. Also es gibt bei uns noch einen Partner auf dem Hof, der Gemüsebau macht. Und der hatte dann zumindest so ein bisschen Pflanztechnik und auch etwas Erfahrung dann im Unkrautmanagement von so ja eher niedrig wachsenden Kulturen, sage ich mal. Aber mein Vater war ja wirklich quasi auf dem Weg in den Ruhestand. Das hat bis jetzt aber immer noch nicht geklappt. Das war aber auch mit der Apfelminze dann tatsächlich ganz schön, weil er auch gerne tüftelt und wir dann verschiedenste Sachen auch ausprobiert haben, was den Anbau betrifft, was die Ernte vor allem angeht, mit welchen Geräten man da am besten abschneidet. Und wir haben, glaube ich, in jeder Ernte noch dazu gelernt und tun das auch immer noch. Also es wird immer noch weiter optimiert, wie man es denn vielleicht doch noch besser hinkriegt.
Ich habe sowieso auf allen meinen Reisen immer das Gefühl, dass 9 von 10 Agraringenieuren eigentlich wirklich im Kern Maschinenbauer sind und ja. Furchtbar gern irgendwelche Dinge basteln und bauen, die ihnen irgendwie bei der Ernte oder bei der Feldpflege helfen. Also
ne? Ja, zum Glück, genau.
Ja, also ganz, ganz viel ist ja auch wirklich Learning by Doing. Ich erinnere mich, dass ich auch bei ein, zwei Ernten war ich auch mit dabei und auch die Anpflanzung, also die allererste Anpflanzung war ja auch schon so ein Highlight, ne? Ihr habt ja, also bei Minze kann man nicht einfach irgendwas aufs Feld streuen und gießen, ne? Sondern ihr habt ja wirklich Stecklinge ausgesetzt.
Stimmt, das war auch am Anfang erstmal echt aufwendig, weil man so einen gewissen Grundstock an Pflanzen auf dem Feld ja benötigt und wir hatten ja noch keine. Also haben wir dann eben das Material, was die Annika da selektiert hatte, vermehrt erstmal im Gewächshaus dass wir auf eine größere Pflanzenanzahl gekommen sind und dann sind die Stecklinge alle abgeholt worden und wurden dann mit der Pflanzmaschine ins Feld gesetzt. Und da braucht man natürlich dann auch wieder mindestens einen, der den Traktor fährt, 3 Leute, die pflanzen und am besten noch jemanden, der die Pflanzen nachliefert. Und das muss man dann alle paar Jahre wieder neu machen, denn man kann zwar das Feld so 2, 3, vielleicht auch mal 4 Jahre hintereinander stehen lassen und immer wieder beernten, aber irgendwann ja wird man dem Unkraut meistens nicht mehr Herr und muss dann neu irgendwo anfangen. Und dann ist auch die Pflanze ein bisschen, braucht die auch mal wieder Nährstoffe.
Und was macht ihr dann mit dem Feld, wenn das quasi für die Minze aufgegeben ist? Was macht ihr dann damit? Liegt das dann brach oder?
Das ist, die Minze ist immer ein Teil von der gesamten Fruchtfolge. Das bedeutet, wir haben ja unterschiedliche Kulturen, die Gemüsesorten, die eben der Kollege macht und das, was mein Bruder an Feldfrüchten noch mit dabei hat. Und das wechselt dann so durch. Das heißt, die Minze muss dann einfach umziehen und dann kommt eine neue Kultur auf das Feld. Also wir achten darauf, dass die Minze auf ein Feld kommt, wo dann möglichst die Nachfolgekultur auch damit klarkommt, wenn mal die ein oder andere Minze dann doch nochmal neu aufwächst.
Ja, das ist auch, glaube ich, etwas, was kaum jemand so richtig nachvollziehen kann, der gar nicht so im Thema drin ist. Ne? Also wie viel Arbeit doch in diesem Feldmanagement drinsteckt, dass ich schaue, dass ich eben Böden auch langfristig nicht auslauge mit so einer großen Monokultur. Ne? Das kennen wir, diese Bilder kennen wir vor allen Dingen aus Nachrichten, aus dem Fernsehen, aus dem Internet. Und die zeigen hauptsächlich immer Südamerika. Ne? Das ist mal das Paradebeispiel. Ne? Der Regenwald wird abgeholzt, um Monokulturen Soja zu machen. Aber dass das natürlich genauso für ein normales Küchenkraut oder für ein Teekraut gilt, ich glaube, da haben sich die wenigsten bisher Gedanken drüber gemacht.
Ja, und das ist gerade im biologischen Anbau so wichtig, denn wir haben ja auch Krankheiten und Schädlinge, die sich besonders wohlfühlen, wenn die immer das gleiche Nahrungsangebot haben. Und daher müssen wir da verstärkt darauf achten, wirklich auch Anbaupausen zu haben, dass der Boden genug Zeit hat, sich auch zu regenerieren und vielleicht dann ja mit anderen Pflanzen wieder besiedelt zu sein. Und das hilft dann eben langfristig der Bodenfruchtbarkeit, aber eben auch dem Management von Krankheiten.
Und ist es denn automatisch so, dass wenn ich nach biologischen Richtlinien arbeite, dass die Produkte immer grundsätzlich teurer sind. Also das ist ja dieses Klischee, was sich einfach seit Jahrzehnten hält, Bio ist teuer. Aber was führt eigentlich dazu?
Ja, das Ganze, das sind mehrere Faktoren, die dahinter stehen, denn man hat zum einen, wenn wir beim Thema Unkraut sind, auch den höheren Arbeitsaufwand im Normalfall, dass man eben auch mit der Hand mehr machen muss. Aber das Ganze geht natürlich auch einher mit etwas niedrigen Erträgen. Das heißt, das gleicht man dadurch dann auch schon mal über den Preis aus, weil einfach durch, ja, man reizt das, was man an Nährstoffen und Düngern in dem Fall zuführen kann, dann auch nicht bis ganz oben aus, sondern nimmt eben das, was der Betrieb hergibt an Mist. Der ist dann aber vielleicht nicht direkt so verfügbar wie mineralischer Stickstoffdünger. Und dadurch ergeben sich dann einfach auch die geringeren Erträge und manchmal eben auch Ertragsschwankungen. Denn wenn man keine Pflanzenschutzmittel einsetzt, dann ist es auch mal so, das hatten wir in der Minze auch, dass so ein Mehltaubefall auch dafür sorgen kann, dass man mal einen ganzen Schnitt verwerfen muss. Und das Ganze muss irgendwie einkalkuliert werden, damit dann ja im Durchschnitt trotzdem irgendwas davon hängen bleibt. Das heißt, man hat einfach auch größere Risiken, die dadurch abgepuffert werden.
Also ich erinnere mich noch ganz genau, wie, ich glaube, ihr wart als gesamte Familie hier bei der ersten Anlieferung der Minze. Und wie dein Vater dann schon so ein bisschen nervös wurde, ne, als es dann um die Preise ging. Und er sagte uns dann einen Preis, was er bräuchte pro Kilo, damit sich das rentiert. Und weiß nicht, ganz genau, habe ich dann gesagt, ja, ist okay. Und er war ganz, ganz erstaunt, so wie Moment.
Ja.
Ja, aber für uns ist es ja, es ist nicht einfach irgendein Produkt, das in irgendeinem anonymen Regal landet, sondern wir finden das einfach so schön, dass sich jemand hier in der wirklich nahen Umgebung dafür begeistern kann. Und das möchten und müssen wir auch honorieren. Und ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, hat dein Vater irgendwann mal gesagt, eigentlich würde sich das gar nicht lohnen, weil es so viel Aufwand ist, aber es macht ihm so viel Spaß. Und nachher hat er ein Produkt, was er in der Hand halten kann und was irgendwie ja so zu so einer Herzensangelegenheit geworden ist. Und das finde ich eine sehr, sehr schöne Aussage in dem Kontext, dass ja Landwirtschaft, zumindest in Deutschland, nicht immer so honoriert wird, wie es eigentlich nötig wäre.
Ja, so geht's uns allen ein bisschen mit der Minze, weil es gibt eben auch diese Schwankungen und es gibt eben wirklich Jahre, wo sehr viel Handarbeit da drin steckt. Das liegt natürlich auch daran, dass wir jetzt kein Riesenkräuterbetrieb sind. Man könnte das bestimmt auch etwas größer denken und dann wieder, ja, ergeben sich vielleicht andere Spielräume. Aber so wie wir das machen, ist es eben schon noch sehr aufwendig momentan. Aber ja, das ist wirklich für uns auch ein großes Glück, dass wir das so machen können. Denn wenn ich so gucke, auch allgemein im Kräuterbereich, ist eben auch der Preisdruck mit Konkurrenzprodukten aus dem Ausland sehr hoch, weil da andere Produktionsbedingungen herrschen und dagegen muss man dann eben auch ankommen. Und da, ja, wir das aber mit der Minze so gerne machen, ist es eben für uns dann doch am Ende ein sehr schönes Projekt.
Also ich habe es ja eingangs schon mal erwähnt, ne? Also wir hatten, glaube ich, noch kein Jahr, wo wir wirklich mit den Beständen bis zur neuen Ernte ausgekommen sind, weil sie uns immer vorher weggekauft wurde. Und das ist einfach ein unheimlich schöner Aspekt der Wertschätzung unserer Kundschaft euch gegenüber, dass sie sagen, nee, wir belohnen Regionalität, wir belohnen den Anbau, der hierzulande stattfindet, eben mit dem Aspekt des biologischen Anbaus, dass einfach mehr Arbeit drin steckt, dass da mehr Aufwand ist, dass da vielleicht Schwankungen drin sind. Aber nee, wir wollen das bewusst und das finde ich, ich glaube, ich habe in all den Jahren noch nicht eine einzige Reklamation zur Meckenheimer Apfelminze bekommen. Das ist ganz, ganz toll und genauso wünschen wir uns ja auch die Zusammenarbeit, also wirklich von den Anbauern bis zu den VerbraucherInnen, dass einfach diese Liebe zum Produkt da ist. Und das finde ich, ist ein Paradebeispiel, dass sowas auch hierzulande funktionieren kann. Aber nochmal zurück so aufs Feld. Was sind denn hier eigentlich die Schwierigkeiten im Rheinland? Also gibt es irgendwas, was euch das Leben mit der Minze schwer macht?
Ja, also ich rede jetzt nicht nochmal über Unkraut, weil das hat man, glaube ich, gemerkt.
Genau, das
ist vielleicht eines der größten.
Ist ein Dauerthema
genau.
Bei euch, ja.
Aber es ist halt so, dass es im Gegensatz zu anderen landwirtschaftlichen Produkten, wie beispielsweise ein Getreide, das erntet man, dann ist es fertig. Aber die Minze muss man ja irgendwie auch noch konservieren, das heißt trocknen. Und das ist halt auch noch so ein Punkt, den man vielleicht am Anfang nicht mitbedenkt, aber der halt dazugehört, dass man eben auch diese Technik braucht, um die Minze langfristig, ja, lagerfähig und vermarktbar zu machen. Das heißt, da kann auch noch ganz viel schiefgehen mit der Qualität. Und da muss man auch eben wirklich darauf achten, dass man sich nicht nur auf dem Feld Mühe gibt, sondern eben auch in der weiteren Kette, die dahinter steckt. Aber rein so vom Feldanbau ist einfach schon das Wetter oder der Klimawandel dann auch eine große Herausforderung, weil die Bedingungen sich einfach auch öfter mal ändern. Und man dann eben damit klarkommen muss, dass man vielleicht auch mal bewässern muss, aber vielleicht noch keine Bewässerungstechnik hat. Gerade wenn man ein neues Feld anlegt, würden die Pflanzen vielleicht auch dann mal vertrocknen. Und genauso ist es auch blöd, wenn es sehr, sehr viel regnet und man gar nicht dazu kommt, vernünftige Erntefenster zu erwischen. Also da gibt es schon so ein paar Bausteine, die ja das nicht unbedingt so einfach machen.
Also wir bekommen auch relativ viele Angebote eben zum Beispiel aus Ägypten oder Marokko. Jetzt war ja im Februar gerade wieder die weltweit größte Messe für Bioprodukte, die Biofach in Nürnberg. Da sind wir seit vielen Jahren immer Besucher. Und da gibt es natürlich in Nordafrika unheimlich viele Projekte, die sich genau auf diesen Anbau von auch größtenteils biologisch angebauten Kräutern wie Minze, Kamille und so weiter beschäftigen. Und was wir immer feststellen ist, dass, also wir, oder was heißt feststellen, was wir uns immer fragen ist, ist es wirklich sinnvoll, mitten in der Wüste mit Nilwasser eine künstliche Oase aufzumachen, um dann unter biologischen Aspekten mit ganz, ganz, ganz viel Bewässerung das irgendwie Biokräuter anzubauen, nur weil die Arbeitskraft ein bisschen günstiger ist und wir diese Kräuter günstiger einkaufen könnten, was wir übrigens nicht tun, sondern die allermeisten Kräuter kommen eben hier aus Zentraleuropa. Und das ist für uns ein wichtiger Aspekt. Nur weil etwas möglich ist, ist es nicht auch unbedingt immer sinnvoll. Aber apropos Erntemaschinen, du hast ja gerade schon eben erwähnt, es steckt sehr viel Aufwand nachher in der Trocknung, in der Sortierung. Und ich weiß, ihr habt jetzt nicht unbedingt einen riesen Maschinenpark bei euch. Ne? Das heißt, ihr seid auch auf Lohndienstleister angewiesen, die das Ganze dann für euch zum Beispiel sortieren, von den Stängeln befreien etc. Und das macht es natürlich auch teurer. Schön wäre es natürlich, wenn wir hier in der Region noch mehr Landwirte oder Landwirtinnen finden, die sich diesem Kräuterprojekt anschließen würden. Also an alle Zuhörenden da draußen, wenn ihr Kräuter oder Landwirte kennt im Rhein-Sieg-Kreis, die Lust haben, sich dem Kräuteranbau zu verschreiben, dann bitte Kontakt aufnehmen. Also wir würden uns freuen, wenn dieses regionale Projekt noch ein bisschen wachsen könnte. Kurzer Aufruf dazu. Aber apropos Regionalität, also was bedeutet eigentlich Regionalität für dich, also so was Produkte angeht? Ne? Wir haben gerade schon über Ägypten gesprochen und den meisten Tee, ehrlicherweise, importieren wir aus Drittländern. Also Tee im Sinne von Camellia sinensis wächst hier noch nicht wirklich flächendeckend, auch wenn ich weiß, dass die Uni Bonn letztes Jahr einen Teegarten angelegt hat, unter der Leitung von Markus Ratscheid. Aber ansonsten sind wir wirklich darauf angewiesen, zum Beispiel Tee aus China, aus Japan, aus Indien, aus Sri Lanka zu importieren, den Räubusch aus Südafrika. Und trotzdem sagen wir hier, Leute, kauft regional. Das hat ja auch bestimmte Gründe. Aber was genau bedeutet Regionalität für dich?
Ja, ich finde, das ist halt schon auch, wie du eben gesagt hattest, es gibt ja Dinge, die sind möglich, aber sinnlos. Es gibt aber welche, die sind sinnvoll. Und weil wir so viele verschiedene Kulturen haben, ja auch im Teebereich, aber auch gerade bei den Kräutern, da gibt's ja Möglichkeiten, die hier anzubauen, ohne großen Aufwand, weil eben der Boden doch eigentlich ganz gut geeignet ist. Und dann hat man schon auch, finde ich, vor allem den Vorteil, dass man einfach aus Gedanken des Klimaschutzes lange Transportwege spart und dabei einfach auch genau weiß, wo die Minze in dem Fall vielleicht vorher gewachsen ist. Aber auch hat man ja den Vorteil, dass vielleicht auch die Qualität ein Stück weit besser erhalten bleibt, weil man eben relativ kurzfristig ernten kann, bevor das Ganze dann genutzt wird und eben nicht noch lange Lagerzeiten und sowas mit einkalkulieren muss. Und ich finde, es ist auch einfach schön, wenn man die Wertschöpfung in der Region dann damit stärkt, denn man weiß ja auch, dass es eben ja in der Landwirtschaft auch den Trend gibt, dass eben manche Dinge immer größer werden, industrialisierter werden und der Wunsch bei den Verbrauchern häufig ist, eher so eine ja auch bäuerlichere Landwirtschaft zu haben, aber wenn man die erhalten will, dann macht es auch Sinn, die direkt zu unterstützen. Insofern denke ich, ist das Regionale auch eine gewisse Wertschätzung dann einfach für die Landwirte vor Ort.
Sind das auch Themen, die ihr auf dem Campus mit aufnimmt? Also sind das auch Schwerpunkte, dass ihr sagt, wir wollen eben genau diese Regionalität hier in Deutschland wieder attraktiver machen? Sind das Dinge, die die Studierenden bewegen?
Ja, auf jeden Fall. Also gerade diese Gedankenrichtung, wie kann man Landwirtschaft insgesamt nachhaltiger gestalten, das bewegt auch die Studierenden. Und da gibt es eben viele ja Gedanken auch dazu, was kann man vor Ort machen. Und jetzt gerade am Campus speziell gibt es auch noch den Bioinnovation Park, der eben so ein, es ist erstmal ein eigenständiger Verein, der dafür da ist, die Wissenschaft mit der Praxis zu vernetzen. Also die haben eben einfach das Netzwerk mit den Firmen in der Umgebung. Ich glaube, da seid ihr auch dabei.
Und auf jeden Fall.
Genau, und das ist auch der Vorteil, denn man kann mit der Wissenschaft ja viele Dinge rausfinden, aber dann wäre es halt schön, wenn die auch jemand macht und umsetzt. Und da greift dann eben unter anderem der Bioinnovation Park ein oder hilft dann, um das zu transferieren.
Also nochmal für alle Außenstehenden, der Bioinnovation Park ist quasi so das Bindeglied zwischen der Grundlagenforschung und den Handelsunternehmen in der Region.
Genau, ja. Das ist so die Aufgabe, da für Kontakte zu sorgen und eben ja das Wissen weiterzugeben.
Was sind denn so Projekte, die daraus zum Beispiel entstanden sind? Also mir fällt natürlich sofort eins ein, ja, was uns auch betrifft, nämlich ne, die Graspapierkartonage. Die ist, glaube ich, auch daraus entstanden, wenn ich mich recht erinnere.
Ja, genau. Wir haben eben also am Campus Klein-Altendorf verschiedenste Institute, unter anderem eben das, wo ich auch arbeite, für nachwachsende Rohstoffe. Und da geht es ganz viel darum, Biomassepflanzen auch anders zu nutzen. Also damit meine ich, dass wir da Pflanzen haben wie Miscanthus, das China-Schilf, das produziert halt sehr, sehr viel Masse in einem Jahr und die kann man dann auch in Form von ja, nachhaltigeren Produkten einsetzen, wie zum Beispiel Papier. Also man kann dann die Fasern klein häckseln und in Stoffe verarbeiten, Papier oder auch Dämmmaterialien, Faserplatten. Das ist so ein bisschen das Ziel dahinter, das Ganze ein bisschen höherwertiger nutzbar zu machen und nicht nur als Energiepflanze beispielsweise anzubauen.
Also ich glaube, TG Schwendner war auch das erste Teeunternehmen, das dieses Graspapier überhaupt als Kartonage eingesetzt hat. Ich weiß, mittlerweile setzt auch ein großer Discounter für seine Bio-Äpfel so ein Material ein. Und ganz, ganz oft am Anfang wurden wir auch gefragt, so wie, also Gras in Kartonage? Also was meint ihr jetzt? Also ja, das Gras, was halt draußen auf dem Feld wächst, ne? Also der Rasen sozusagen. Und ich glaube, bis heute wird das gar nicht von allen Leuten wirklich erkannt, dass es sich hierbei um eine ganz, ganz besondere Art der Verpackung handelt. Die ist ja auch ne, genau das Gleiche wie bei der Minze. Also diese Kartonage ist nicht günstiger als jetzt eine Frischfaser oder ein Recyclingkarton, sondern im Gegenteil, sie ist sogar ein Ticken teurer. Aber wir haben hier einen ganzen Anteil an eben nachwachsendem Gras mit drin, der verarbeitet wird in Form von so, ich glaube, kleine Pellets sind das, die dann bei der Papierherstellung verwendet werden. Und ich finde es eine ganz, ganz tolle Art und Weise, Ressourcen, die sowieso da sind, zu nutzen. Und das nachher, wenn man so eine Schachtel in der Hand hält, dann haben wir hier sozusagen zwei Ergebnisse aus dieser Kooperation. Zum einen haben wir diese wirklich sehr, sehr schöne Kartonage und da drin steckt eben der sehr regional angebaute Minztee und das ist nachher etwas, wo man wirklich mit Stolz drauf blicken kann, sagen, ja, das kommt von hier. Das ist wirklich ein Produkt, das einen ja berührt und stolz macht, weil es eben nicht irgendwo aus Fernost eingekauft wurde, sondern ja hier vor Ort hergestellt wurde mit den Ressourcen, mit dem Know-how. Und das ist eine ganz, ganz tolle, sehr, sehr befriedigende Arbeit, die man nachher dann begutachten kann.
Das ist eine schöne Kombination, das stimmt, ja.
Ja. So mal eine ganz, ganz Off-Topic-Frage, ne? So du als quasi Kind der Landwirtschaft, die auch noch diesen Berufsweg eingeschlagen hat, schafft man es überhaupt, alles regional einzukaufen? Nein, oder? Es gibt doch bestimmt Dinge, wo man sagt, ja, okay, das kaufe ich jetzt einfach, weil es nicht anders geht, oder?
Ja, klar. Also ich glaube, so perfekt kann man gar nicht sich bewegen in allem, weil man ja teilweise auch nicht richtig nachvollziehen kann, was ist denn jetzt besser, der lange Transportweg oder der intensive Düngereinsatz hier oder was auch immer. Also es stecken ja immer ganz viele Sachen dahinter. Und ich bemühe mich natürlich schon, einfach zu schauen, wo kommen die Sachen her. Ich esse zum Beispiel halt auch nur ganz wenig Fleisch, am liebsten das von den eigenen Kühen und achte da drauf. Aber ja, es gibt natürlich Sachen wie so eine Mango, die kriege ich eben nicht von hier. Also die kaufe ich dann auch schon mal so.
Aber das hatten wir, also genau dieses Thema hatten wir, glaube ich, auch in der Folge mit Naturland, wo man eben sagte, okay, ich muss jetzt vielleicht nicht von heute auf morgen die Welt komplett retten und umkrempeln. Aber wenn ich einfach mal ein bisschen drüber nachdenke, wo ich bei meinem Wocheneinkauf vielleicht eher mal zu einem Regionalprodukt greife, ne? Dass ich zum Beispiel den etwas krummen und etwas schiefen Apfel vom lokalen Obstbauernhof kaufe, anstatt den importierten formschönen aus Neuseeland. Ne? Das sind ja schon mal Anfänge und da kann ich mit vielen, vielen kleinen Handlungen vielleicht auch nachher auch was Großes bewirken.
Ja, und man lernt vielleicht auch manchmal auch neue Sachen kennen, denn es gibt ja auch, gerade wenn man mal schaut, so regionale Sorten, die gar nicht jetzt überall im Discounter vorhanden sind, aber vielleicht eben beim Bauern um die Ecke.
Also wir haben zum Beispiel seit einiger Zeit, ich glaube, das kam auch vom Bio Innovation Park. Ihr macht ja natürlich auch relativ viel mit Apfel, ne? Das liegt ja bei Meckenheim irgendwie nah dran. Und seither haben wir hier unsere Obstkörbe umgestellt. Wir haben hier eine alte Sorte, nämlich den Welland. Den gibt es seit einigen Jahren jetzt hier, immer frisch von einem regionalen Obsthof hier in Meckenheim. Und da habe ich zum Beispiel gelernt, dass das so der sogenannte Allergiker-Apfel ist, ne? Weil das so eine alte Sorte ist, die nicht so überzüchtet wurde und dass viele Leute, die Apfel nicht so vertragen, eher auf den zurückgehen. Und da freue ich mich zum Beispiel, wenn sowas dann dabei rumkommt. Ne? Man lernt ja auch immer dazu.
Ja das stimmt. Da gibt es gerade auch bei den Äpfeln einfach eine viel, viel größere Vielfalt, als man so glaubt.
Katharina, wie kriegen wir euch denn dazu, dass ihr neben der Minze noch mehr für uns anbaut?
Also mir fehlt es nicht an Motivation, nur an Zeit. Also das ist, glaube ich, der einzige Grund, denn der Kräuteranbau macht mir wirklich Spaß, das muss ich schon sagen. Aber ja, ich habe eben noch einen Vollzeitjob daneben zu tun.
Ja, ich erinnere mich auch noch sehr gut, das muss, ich weiß nicht, 2-3 Jahre her sein, da hatten wir auch über die Hanna Blum, kam eine andere, ich war glaube ich auch eine Studentin, also offenbar zieht Agrarwissenschaft und gerade im Bereich Tee und Kräuter viel mehr Frauen an, das finde ich ganz spannend und die hat sich mit einer Zutat beschäftigt, die wir auch ganz, ganz viel in Teemischung einsetzen, nämlich der Kornblume.
Mhm, ja.
Kennst du ja, wächst so schön blau und dann gibt es auch in verschiedenen anderen Farbiterationen. Wir haben sie zum Beispiel in Weiß und in Rot. Ich habe sie auch mal so in fast Schwarz gesehen. Und die hat sich zum Beispiel dann bei so einem Anbauversuch damit beschäftigt, welche Kornblumen wachsen denn hier und wie ist der Ertrag und wie ist die Resistenz. Also eigentlich genau das Gleiche, was wir mit der Minze gemacht haben. Und dann irgendwann im Sommer war dann diese Kornblume erntereif. Und dann hat die Hanna Blum angerufen und gesagt, hier, kommt doch mal vorbei. Ne? Ihr könnt das Feld jetzt mit ernten. Dann könnt ihr das in eure Teemischung packen. Und ich erinnere mich, wie unser Geschäftsführer Thomas Holz sagte, also er hat dann eine E-Mail an die gesamte Belegschaft geschrieben und dann gesagt, so, um 11 Uhr fahren wir gesammelt alle zum Campus Klein-Altendorf und pflücken Blumen. Und da merkt man erst, also wir haben ganz, ganz tolle Aufnahmen gemacht. Und da haben wir aber auch wirklich erstmal so richtig realisiert, also wirklich von der Auftragsabwicklung bis in die Produktion und die Kommissionierung, wie viel Arbeit in so einer kleinen Kornblume steckt. Also wir haben 2 Tage, haben wir jeweils einen halben Tag in der prallen Sonne geerntet und wir hatten nachher, glaube ich, irgendwie 6 oder 7 Kilo Kornblumen. Das ist also verschwindend gering. Und dann steigt auch natürlich die Wertschätzung dafür. Ehrlicherweise muss man sagen, das waren die schönsten Kornblumen, die wir jemals hier eingesetzt haben, weil die natürlich komplett handgepflückt waren. Mhm. Aber da merkt man richtig, wie viel Arbeit da drin steckt, ja, in so einer Teemischung. Ja.
Ja, allerdings gerade auch bei diesen Blütendrogen sagt man ja, also da ist auch der Anteil, der hinterher, wenn es getrocknet ist, übrig bleibt, echt überschaubar im Verhältnis zu dem, was man dafür erstmal alles ernten muss, ja.
Also wie ist das denn bei der Minze? Wie haben wir da, was für einen Trocknungsfaktor haben wir? Also wie viel Kilo frische Minze muss ich ernten für 1 Kilo fertige Minze?
Also wir haben da schon 60-70% Wasser mindestens drin. Und ja, das ist dann auf jeden Fall, kann man das dann schon mal alles draufrechnen, dass die Trocknung das ganz schön reduziert, ja.
Ich werde auch nie vergessen, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal in einem Podcast hier erwähnt habe. Wir haben ja einen Tee, die Nummer 990, das ist Vanille, das Original. Und dieser Beiname, das Original, entstammt auch so einer ganz kuriosen Geschichte. Wir haben vor einigen Jahren mal unsere altgedienten Mischungen, also Tee-Kreationen, die wir schon seit vielen, vielen Jahren oder Jahrzehnten im Sortiment haben, die haben uns mal angeschaut und gesagt, können wir die nicht ein bisschen hübscher machen? Ne, Vanilletee war eigentlich früher immer Schwarztee, Vanilleextrakt und ein paar Vanillestücke, das war's. Und sah nicht besonders hübsch aus. Ne? Und da haben wir gesagt, komm, wir machen da ein paar weiße Kornblumenblüten rein. Also es ist wirklich nur so 0,7%, weil sie sind super leicht. Ne? Man braucht da gar nicht viel, damit es nachher hübsch aussieht in der Teemischung. Und oh mein Gott, haben wir einen Shitstorm dafür gekriegt, ne? Wie wir denn diesen tollen Tee verhunzen könnten. Und der häufigste Kommentar war, wie wir denn diese billigen Blüten einsetzen können und den guten, schönen Tee da mit strecken. Und dann haben wir immer geantwortet, ne? Die Blüten kosten ungefähr das 10-fache von dem Schwarztee, der da drin ist. Und nachdem wir die mal geerntet haben, wussten wir auch, ja, dieser Preis ist durchaus gerechtfertigt.
Ja, vor allem, also jetzt bei der Minze auch, hat man dann ja auch Blätter und Stängel. Und das muss man ja auch nochmal abziehen, dass dann auch nicht alles das ist, was man im Tee hat, sondern eben nur die Blätter auch noch.
Bekommt ihr eigentlich Besucher auf eurem Bauernhof, die also wirklich so Teetouristen, kommen da Leute, sagen, ich will mal die Minze sehen?
Tatsächlich nicht so speziell. Also wir haben öfter mal Besuchergruppen da, die sich allgemein für verschiedene Sachen interessieren und die sind dann über die Minze auch immer begeistert. Wir haben ansonsten eher Leute, die mal so, wenn ich dann da auf dem Feld bin und Unkraut hacke, die dann einfach stehen bleiben und sich wundern, was es überhaupt ist, weil die das gar nicht kennen und dann ja, aber auch meistens sehr interessiert sind. Aber so richtigen Tourismus, den gibt's nicht, nee.
Aber man könnte vielleicht auch ein Praktikum mal machen bei euch, ne? So,
ja.
So ein Minzepraktikum.
Ja. Sehr gerne. Also das. So,
am besten kurz vor der Ernte, ne? Wenn das Unkraut.
Ja, am besten zwischen April und Oktober.
Wir haben ja letztes Jahr eine Teereise in den Ursprung ausgeschrieben. Da gab es einen Wettbewerb, da gab es auch eine Podcast-Folge aus Kolumbien zu. Dann vielleicht machen wir das dieses Jahr, dann schreiben wir ein Gewinnspiel aus und dann dürfen alle Teilnehmenden dürfen dann Unkraut jäten. Das wäre auch nicht schlecht, oder?
Ja, ich habe nichts dagegen.
Katharina, ich danke dir ganz, ganz herzlich für all die vielen Informationen und vor allen Dingen natürlich auch für euer Engagement rund um die Minze. Das macht unheimlich viel Spaß und ich freue mich, oder wir alle freuen uns immer, wenn ihr mit dem Traktor und der neuen Minzladung hier auf den Hof gefahren kommt. Das ist so schön. Und die Minze ist gerade aktuell noch ausverkauft, sie ist aber in der Produktion und wir werden sie schnellstmöglich wieder in die Geschäfte bringen. Mal schauen, wie lange sie dieses Mal reicht.
Ja, ich bin gespannt, aber ich arbeite daran, dass auch wieder was Neues nachkommt.
Fantastisch. Herzlichen Dank. Weiterhin gute Besserung mit der Erkältung.
Dankeschön.
Die Minze soll ja angeblich helfen.
Genau.
Und einen schönen Frühlingsnachmittag. Bis bald.
Ja, vielen Dank. Bis dahin.
Das wusste ich gar nicht. Wie viele verschiedene Minzarten gibt es?
Die Familie der Minzen umfasst mehr als 600 Sorten. Und wenn man im Frühjahr mal so durch so ein Gartencenter marschiert, dann fallen einem zwei Dinge auf. Zum einen wollen alle Leute ihren Garten wieder mit frischen, jungen, einjährigen Pflanzen bepflanzen. Und zum zweiten ist der Bereich der Küchenkräuter unheimlich groß und angewachsen. Und da finden sich so Dinge wie Pfefferminze, Nana-Minze, marokkanische Minze, Schokoladenminze, Erdbeerminze, Ananasminze und noch 1000 weitere Varianten. Also alle Minzsorten gehen mutmaßlich auf zwei Ursprungspflanzen zurück, die grüne Minze und die Wasserminze. Und der Rest sind sozusagen Kreuzungen. Das kann man ganz gut vergleichen eigentlich mit Wein. Wir haben eine rote Weintraube, wir haben eine weiße Weintraube. Und dann haben wir im Laufe der Jahrhunderte einfach eigene Rebsorten entwickelt, wie Riesling, Chardonnay, Cabernet etc. Botanisch ist das aber alles irgendwie das Gleiche. Und so ist es mit den Minzen häufig auch. Wir haben also Abwandlungen von bestehenden Sorten und natürliche Varianten und Kreuzungen, aber mittlerweile so unüberschaubar viel, dass sich auf jeden Fall ein Blick in ein Minzregal durchaus lohnt.
Der Tee des Monats. Wie schmeckt der Tee des Monats April, Frühlingserwachen Schokocreme?
Unser Tee des Monats, Schokocreme, den mag ich besonders gerne. Ehrlicherweise bin ich häufig der Einzige, der sich in der Teeabteilung oder im Tee-Einkauf hier diesen Tee macht. Die Grundgeschmacksrichtung wurde möglicherweise inspiriert von jemandem, der ein Milchcreme-Haselnuss-Dessert gegessen hat. Ne? Schöne Grüße an meinen Kollegen Lukas Parobi an der Stelle. Und ich kenne dieses Dessert auch aus meinen Kindheitstagen. Das finde ich unheimlich lecker. Und dann sagt er, oh, das müssen wir noch irgendwie auch in den Tee bringen können. Und das ist also die Grundgeschmacksrichtung der bis heute wild wachsende Honeybush. Das ist also eine schöne koffeinfreie Variante, eben auch für Kinder oder für Leute, die koffeinempfindlich sind. Und dann gibt es da eben dieses Milchcreme-Haselnuss-Aroma drauf, noch mit Kakaostücken. Und das ist eigentlich so der perfekte Nachtischersatz für alle, die nach dem Mittagessen gerne mal was Süßes haben wollen, aber so wie ich öfter mal auf die Waage schauen.
Mythen, Märchen und Marani. Frühlingserwachen. Ein Name, aber verschiedene Tees?
Frühlingserwachen ist bei uns so eine Oberkategorie, die wir verwenden, synonym oder parallel zu dem, was draußen in der Natur passiert. Wenn eben der Frühling erwacht, dann ist es schön bunt und alles sprießt und alles ist freundlich, sonnig und bereitet sich auf das Jahr vor. Unter der Oberrubrik Frühlingserwachen finden sich drei Tees. Das ist einmal der Hanibo Schokocreme, dann der Grüntee Himbeere und der Kräutertee Milde Kräuter mit Bisongras oder Mariengras, so wird es auch genannt. Und damit wollen wir so eine kleine Mini-Kategorie erschaffen, die da heißt, das sind unsere Frühlingsboten in der Tasse. Und weil der Frühling bunt und vielfältig ist, gibt es eben auch verschiedene Tees unter diesem Namen.
Das war der Podcast Einen im Tee mit von Theke Schwendtner. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne den Podcast auf deiner Lieblingsplattform. Wir freuen uns, wenn du auch in der nächsten Folge wieder mit dabei bist.